Ja, auch von mir nochmal richtig schön, dass ihr heute Abend da seid, dass wir gemeinsam nochmal in Gottes Wort schauen können und ihn anbeten und ihn loben können und uns einfach Gedanken über ihn machen können. Das ist einfach ein Privileg. Stell dir für einen Moment vor, ihr seid am Strand. Ihr seht dort einen Vater und der ist im Wasser mit seinem Kind und sie spielen da und es ist Ebbe, es ist schön, die Sonne scheint, das Wasser ist ruhig, alles ist gut. Aber nach einiger Zeit kommt dann die Flut und die Wellen werden ein bisschen größer und die ersten Brecher rollen an. Und das Kind, natürlich, für den wirken die Wellen viel größer als für den Vater und es fängt an, Angst zu bekommen. Doch jedes Mal, wenn eine größere Welle kommt, kommt der Vater zum Kind, nimmt das Kind in seine Arme, hebt es hoch und hebt es über die Wellen. Das Kind spürt zwar noch die Wellen und wie das Wasser an seinen Füßen zerrt, aber es spürt noch viel mehr die starken Arme des Vaters. Und irgendwann verliert es die Angst und irgendwann bekommt es sogar Freude über den Moment. Manchmal fühlt sich unser Leben genauso an. Manchmal gibt es Zeiten, wo es ruhig ist, wo es gut uns geht, wo die Sonne scheint, wir sind am Strand. Aber dann gibt es auch immer wieder Zeiten, die anders aussehen, wo die Wellen größer werden, Herausforderungen, Sorgen kommen auf uns zu, immer wieder. Zuerst meinen wir vielleicht noch, wir können uns gegen sie stemmen, wir können standhaft bleiben, aber irgendwann merken wir, okay, das Wasser reicht uns bis zum Hals und irgendwann gibt es den Moment, wo wir es einfach nicht mehr schaffen. Und das ging nicht uns zum ersten Mal so, sondern in der Bibel finden wir viele Leute, denen es genauso geht. Menschen, die gegen die Wellen des Lebens ankämpfen. Menschen, denen die Kraft ausgeht und die das Gefühl haben, im Chaos unterzugehen. Und in dieser Herausforderung, sowohl bei uns als auch in der Bibel, offenbart sich Gott mit dem Namen Herr Zebaoth. Und wir haben das schon von Sammy gehört in Jesaja und wir haben es im Lied schon gesungen, Heilig Herr Gott Zebaoth. Das ist der Name, den wir heute Abend betrachten wollen. Unser Gott ist der Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher. Und dieser Name ist nicht nur eine majestätische Titelbezeichnung, sondern er ist eine machtvolle Zusage für unser Leben. Und deswegen wollen wir diesen Namen von zwei Seiten betrachten heute Abend und darüber nachdenken, was es für uns bedeutet. Und die eine Seite ist, wir wollen diesen Namen von seiner unfassbaren majestätischen Seite betrachten. Er ist der Herr, der über alle Mächte regiert. Er ist der Herr der Herrscharen. Und auf der anderen Seite wollen wir ihn betrachten von seiner unglaublichen Nähe. Wie dieser Herr der Herrscharen, der über alles regiert, unser ganz persönlicher Gott ist. Und der uns persönlich sieht, unseren Schmerzen, unser Leid, die Wellen in unserem Leben. Und das sind die beiden Seiten, die wir heute Abend ein bisschen betrachten wollen. Seine unfassbare Majestät und auf der anderen Seite seine unfassbare Nähe. Dafür schauen wir uns zuerst die Szene in Jesaja 6 an, die Sammy uns schon gelesen hat. Wir haben schon gelesen, der Prophet Jesaja bekommt einen Blick in den Thronsaal Gottes. Er sieht Gott auf einem hohen und erhabenen Thron. Der ganze Tempel ist ausgefüllt. Und da stehen Engel, die Seraphim, und die rufen einander in Vers 3 zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Die Engel beten diesen Gott an und sie beten ihm mit dem Namen Jahwe Zebaoth an. Herr der Herrscher. Und dann fangen die Türschwellen an zu beben. Und der ganze Raum füllt sich mit Rauch. Diese Begegnung von Jesaja hier, die sprengt jegliche Vorstellung von dem, was wir uns unter Gottesbegegnung vorstellen. Es ist eine Begegnung mit der majestätischen und ehrfurchtgebietenden Größe des Herrn der Herrscher. Und wie reagiert Jesaja? Er bricht nicht in Lob aus, er bricht nicht in Klatschen aus. Er fällt auf seine Knie und bricht zusammen. Er sagt: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn Zebaoth, gesehen. In dieser Begegnung sieht Jesaja, dass er vor dem Herrn der Herrscharen steht, vor dem, wo sich alles unterordnen muss. Und jetzt stellt sich vielleicht für uns die Frage, okay, über was herrscht denn dieser Herr der Herrscher? Und dazu wollen wir uns kurz drei Stellen anschauen, wo dies deutlich wird in der Bibel. Es sind einfach kurze Aspekte, wir brauchen sie nicht aufschlagen, ich werde sie auch nur ganz kurz nennen. Aber dort sehen wir, über was der Herr der Herrscher eigentlich herrscht und warum er auf dem Thron sitzt. Der erste Aspekt, den wir da sehen, ist im Kampf von David gegen Goliath. David, wir kennen die Geschichte, hat kein Schwert, keine Rüstung, er steht dem Riesen gegenüber. Das Einzige, was er hat, ist ein Name. Und er sagt in diesem Kampf, er ruft Goliath zu, ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Ein Hirtenjünger ohne Rüstung, der nichts hat außer diesem einen Namen. Und dieser Name reicht ihm zum Sieg. David wusste, dass Gott der Herr über jede menschliche Armee ist. Der Herr der Herrscher ist der Herr über jede menschliche Armee. Dann einen anderen Punkt. Wir sehen den Herr der Herrscher in der Situation, wo Elisa mit seinem Diener vom Feind umzingelt ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Elisa und sein Diener fliehen in eine Stadt und dann kommt die Armee und sie umstellen die Stadt und der Diener gerät in Panik. Doch Elisa, er betet, Herr, öffne ihm die Augen. Und plötzlich sieht der Diener. Der ganze Berg ist voll feurigen Wagen und Pferden. Gottes Herrschaft ist nicht nur auf die sichtbaren Dinge beschränkt, sondern er ist auch der Herr über die unsichtbaren Dinge. Und dann noch einen weiteren Punkt, den wir sehen in Jesaja 40, da steht, hebt eure Augen auf in die Höhe und seht. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Die Sterne sind seine Herrschaften. Jeder einzelne Stern, jede Galaxie, jedes Sonnensystem steht unter seinem Befehl. Und er ruft sie bei Namen. Er herrscht über das ganze Universum. Wenn wir begreifen, dass dieser Gott das gesamte Universum gehorcht, dann können wir über diesen Gott nur staunen, wie Jesaja gestaunt hat. Er ist der Gott, vor dem die Seraphim ihre Augen bedecken. Er ist der Gott, vor dem Jesaja auf sein Angesicht fällt. Er ist der Gott, der die Sterne wie so ein General kommandiert. Und dieser Gott steht auch über allem in unserem Leben. Jetzt denken vielleicht manche von uns, okay, wenn der Gott so unfassbar groß ist, dann ist er wahrscheinlich beschäftigt mit dem Regieren von den Herrschern und wahrscheinlich komplett unnahbar. Er kümmert sich so um das ganze Universum, aber um meine Probleme, meine Alltagsprobleme, dafür ist er wahrscheinlich viel zu groß und darauf kann er doch gar nicht achten. Stimmt das wirklich? Ich glaube, wir alle wissen, dass es nicht stimmt. Aber, und wir wollen diese Antwort in der Bibel anschauen, wo dieser gewaltige Name Herr Zebaoth das erste Mal vorkommt, das gibt uns die Antwort auf diese Frage. Denn der Name Herr der Herrscharen, er kommt nicht bei Jesaja das erste Mal vor. Er kommt auch nicht bei David gegen Goliath das erste Mal vor. Er begegnet uns das erste Mal in der tiefsten Not einer leidenden und weinenden Frau. Und damit wollen wir uns den zweiten Teil annähern. Am Anfang des ersten Buchs Samuels lernen wir Hannah kennen. Hannah ist eine kinderlose Frau und in ihrer Kultur damals war das eine soziale Schande. Ihr Mann hatte noch eine zweite Frau, die hatte Kinder und die stichelt gegenüber Hannah, sie demütigt sie gezielt, wiederholt. Und ihr Mann, er meint es gut, er sagt, Hannah, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Er liebt sie, doch er kann nicht mit diesem Schmerzen von ihr wirklich umgehen. Und dann geht sie beten, sie geht in den Tempel und wir wissen die Geschichte. Ihre Lippen bewegen sich, aber es kommt kein Ton heraus. Ihr Schmerz ist so tief, dass sie fast keine Worte dafür findet. Und der Priester Eli, der eigentlich diesen Schmerz sehen sollte hinter dem, was Hannah bewegt, er hält sie für betrunken. glaube, wir können uns vorstellen, dass Hannah in dieser Situation sehr am Boden zerstört ist. Einerseits die Frau, die zweite Frau von ihrem Mann, die sie die ganze Zeit demütigt, ihr Mann, der sie vielleicht nicht ganz versteht. Und der Prophet Gottes, er beurteilt sie falsch. Und das ist der Moment, in dem sie hineinbetet, Herr Zebaoth, Herr der Herrscher. In diesem Moment verwendet sie diesen gewaltigen Gottesnamen. Diesem Gottesnamen, der über alles steht, über die ganzen Sterne, über das ganze Universum, über die unsichtbaren und die sichtbaren Mächte. Und sie betet, Herr Zebaoth, Herr der Herrscher, wirst du das Elend deiner Magd sehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Sie spricht den Herrn aller Herrscharen an. Den Gott, vor dem Jesaja auf die Knie geht, zu dem betet sie. Im Grunde sagt sie, du Gott, der du über Milliarden von Sternen regierst, sieh mich an, eine kleine, gedemütigte, einzelne Frau. Ich weiß, dir ist mein Schmerz nicht zu klein. Und das Besondere ist, Gott antwortet ihr. Wir lesen, und der Herr gedachte an sie. Was sind das für wunderbare Worte? Der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen, er gedachte an diese weinende Frau, an diese leidende Frau. Er hatte sie nicht vergessen. Und wir wissen alle, der Prophet Samuel wird geboren. Sein Name bedeutet von Gott erhört. Wir haben jetzt die beiden gewaltigen Seiten des Herrn der Herrscher gesehen, seine majestätische Seite und seine Nähe zu Hannah. Doch diese beiden Aspekte sehen wir noch in einem anderen Punkt in der Bibel. Derselbe Gott, vor dem die Seraphim rufen und wo die Türschwellen beben, der sich zu Hannah herabneigt, er kommt als Baby auf diese Welt in einer Futterkrippe. Er hätte in Macht kommen können, er hätte mit Feuer, mit Herrscharen, mit Spektakeln kommen können, aber stattdessen kommt er mit einer Windel. Nicht, weil er anders konnte, sondern weil er, der Herr der Herrscharen, die Distanz zwischen seinem Thron und unseren Herzen, er wollte sie aufheben. Und dieser Aspekt wird uns auch nirgendwo deutlicher als in der Nacht, wo er ins Kreuz ging. In Gethsemane sollte er verhaftet werden. Petrus zieht sein Schwert und schlägt zu, doch Jesus sagt, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Hier sehen wir die gesamte Macht des Herrn der Herrscher. Er hat die Macht über dieselben feurigen Wagen und Pferde, die bei Elisa da waren. Dieselbe unsichtbare Armee, die größer ist als jede irdische Armee. Der Herr Zebaoth hätte sie rufen können. Und er hätte ein einziges Wort sprechen können und die gesamte himmlische Armee wäre erschienen. Die Soldaten, die Hohepriester, das gesamte Römische Reich, Pilatus, sie hatten keine Chance gehabt. Aber er tut es nicht. Er ruft sie nicht. Der Herr der Herrscher lässt sich fesseln. Er lässt sich schlagen. Er lässt sich verspotten. Er lässt sich ans Kreuz nageln. Doch warum ruft er sie nicht, diese Herrscher an? Der Grund ist, weil keine himmlische Armee unsere Schuld hätte tragen können. Diesen Krieg, den Krieg gegen den Tod und gegen diese Sünde, gegen den Teufel, gegen jede Macht der Finsternis, konnte nur er selbst führen, nicht die Engel. Sondern nur er durch sein eigenes Blut, aus tiefster persönlicher Liebe zu uns. Und genau dort, wo es aussieht, als wäre es das Ende, wo es aussieht, als hätte die Finsternis gewonnen, dort geschieht der größte Triumph des Herrn der Herrscharen. Der Tod wird besiegt, die Mächte der Finsternis sind machtlos geworden, endgültig, unwiderruflich. Wir lesen Kolosser 2, er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert am Kreuz. Am Kreuz sehen wir seine ganze Majestät, der Herr der Herrscharen, er triumphiert dort über alle Mächte. Und gleichzeitig sehen wir dort auch seine unendliche Liebe und Nähe zu uns. Der Gott, der 12 Legionen Engeln hätte rufen können, hängt dort freiwillig für uns. Deswegen dürfen wir sicher sein, dass der Gott, der die Sterne beim Namen ruft, dass er unsere Sorgen kennt. Er hat Hannas stilles Gebet gehört und er kennt auch unseren tiefsten Schmerz. Jetzt fragst du dich, okay, was bedeutet das jetzt konkret für meine Stürme in meinem Leben? Gehe ich jetzt damit um? Mit dieser vielleicht Diagnose oder der Kündigung, vielleicht die Angst, die Sorgen, die ich habe, aber vielleicht auch einfach der kleine Streit, der in meiner Familie herrscht. Vielleicht auch einfach, mir ist gerade alles zu viel, ich weiß nicht, wie ich alles unter einen Hut bekommen soll. Die Wellen deines Lebens rollen auf dich zu und sie sind real und ich will sie auch nicht kleinreden. Aber das, was hinter den Wellen steht, der Kampf gegen den Tod, dieser Kampf ist entschieden am Kreuz. Und der Ausgang des Sturms und der Wellen in deinem Leben steht für dich längst schon fest. Du kämpfst nicht für den Sieg, sondern du kämpfst aus dem Sieg heraus. Und das verändert alles. Ich habe ein kurzes Beispiel dazu. Dieses Jahr ist wieder WM. Wir wissen ja, ich glaube in Amerika ist die. Und stellt euch vor, ihr schaut ein Spiel an und Deutschland spielt und es steht 0-2, also Deutschland liegt hinten, Halbzeit und wir werden schon wieder alle nervös und denken, okay, Deutschland fliegt jetzt schon wieder aus dieser WM raus, wie die letzten Jahre. Aber was ist der Unterschied zu einer Situation, wo du am nächsten Tag das Spiel einfach anschaust von einer Aufnahme, wo dein Freund dir schon gesagt hat, Deutschland liegt 0-2 hinten, aber warte, am Ende gewinnt Deutschland noch 3-2. Die Situation ist ganz anders. Das eine Mal sind wir nervös und wir haben Angst, dass wir verlieren und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das andere Mal wissen wir, okay, auch wenn es gerade auf dem Bildschirm 0-2 steht, wir wissen, dass Deutschland noch gewinnen wird. Und ähnlich ist es wie mit dem aus dem Sieg herauskämpfen. Die Sachen, die in unserem Leben sind, die Wellen, das sind die Gegentore. Und versteht mich nicht falsch, die tun weh und sind real. Aber der Herr der Herrscharen, er hat schon gesiegt. Und dadurch wissen wir das Endergebnis. Vielleicht bist du an einem Punkt heute Abend, wo du fragst, hat Gott überhaupt Augen für meine Situation? Sieht er, was ich durchmache? Kann er überhaupt was verändern? Dann will ich dich ermutigen. Wenn deine Ängste und deine Sorgen wieder zu groß werden, dann darfst du zu Gott beten und wissen, der Herr der Herrscher sitzt auf dem Thron. Du darfst darauf vertrauen, dass derselbe Gott, der Hannah gehört hat, auch an dich denkt. Und Jesaja bezeugt uns, der Herr der Herrscharen, er ist es, der auf dem Thron sitzt, über allem. Hannah erinnert uns heute Abend daran, der Herr der Herrscharen neigt sich ganz persönlich zu dir herunter, zu deinem Schmerz. Und das Kreuz gibt uns die Zusage, der Herr ist für uns selbst in den Tod gegangen, damit wir leben. Ich komme auch schon zum Schluss. Lass uns noch mal kurz zu dem Bild am Anfang kommen, zu den Wellen und dem Vater und dem Kind. Vielleicht steht dir das Wasser gerade bis zum Hals. Dann sei dir sicher, dass die Arme, die dich halten, die dich über die Wellen heben, es sind die Arme dessen, vor dem die Seraphim rufen, heilig, heilig, heilig. Es sind die Arme, die die Sterne dirigieren. Es sind die Arme, die 12 Legionen an Engeln hätten erfesseln können. Es sind die Arme, die sich am Kreuz für dich ausbreiten. Er, der Herr der Herrscharen, er ist mächtig über allem und er persönlich wacht über jeden Einzelnen.